Ein ganz anderer König mit einem ganz anderen Sieg und einem ganz anderen Siegespreis. Mit diesen Worten, ihr erinnert euch hoffentlich, kommen wir aus Palmsonntag. Der Tag, wo wir daran erinnern, dass Jesus mit einem ganz seltsamen und ganz anderen Triumphzug nach Jerusalem eingezogen ist als ganz anderer König. Alles war anders als erwartet und heute ist Karfreitag und wir nutzen diesen Tag, um nochmal hinein zu zoomen, was genau das bedeutet, dieser ganz andere und dieser ganz seltsame Sieg. Mit dem, was gerade gelesen wurde aus dem Alten Testament im Hinterkopf. Mit dem im Hinterkopf möchte ich uns lesen, den Bericht von Karfreitag, von der Kreuzigung unseres Herrn mit den Worten von Lukas, so wie er das aufgeschrieben hat, wie er es bei seiner Jesusbiografie uns überliefert wurde. Lukas Kapitel 23, die Verse 33 bis 43. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber, und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater im Himmel, wir danken dir für deine ewige Wahrheit und bitten dich, dass du uns hilfst, dieses Wunder von Karfreitag, vielleicht zum allerersten Mal oder erneut und ganz neu zu begreifen. Amen. Karfreitag ist Hochfest für uns Christen, auch wenn wir, wie gesagt, gedanklich schon schnell bei Ostersonntag sind und berechtigterweise das Wunder der Auferstehung feiern. Das Kreuz darf niemals zu kurz kommen, denn hier am Kreuz, da kommt alles zusammen. All die Geschichten aus dem Alten Testament, die uns manchmal das Lesen der Bibel schwer machen, die vielleicht in uns Spannungen hervorrufen. Ja, wie passt es zusammen? Gericht und Gottes Gerechtigkeit und Liebe. Die Fragen, die wir uns vielleicht selber im Blick auf Gott stellen. Welches Gottesbild habe ich? Wie kann ich das glauben, dass Jesus für mich gerade steht? Was denkt Gott über mich letztlich? Wie stehe ich vor Gott? All die Versprechen, die wir in der Bibel lesen, dass die Zustände vom Paradies, vom Garten Eden eines Tages in einer völlig neuen und besseren und größeren und erlösteren Form wiederhergestellt werden. Am Kreuz von Jesus an Karfreitag kommen alle diese Punkte und mehr zusammen. Und dazu diese einfachen Gedanken heute an diesem Tag, den Blick auf Karfreitag, den Blick aufs Kreuz, was uns zeigt, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Erlösung. Gottes Liebe. Da muss alles Denken über Gott anfangen. Karfreitag, das Wort im Deutschen leitet sich ab irgendwie von Kara, weinen, klagen. Das gehört zu diesem Tag dazu. Wir schauen aufs Kreuz, klagen über das schwere Opfer, das Jesus bringen musste, klagen auch über unsere eigene Sünde, die ihn da hingebracht hat. Im Englischen heißt der Tag Good Friday. Es ist ein guter Freitag. Es ist ein guter Freitag. Auch das gehört zur Wahrheit von Karfreitag. Beides kommt an diesem Tag zusammen und keines darf ohne das andere gedacht werden. Und am Kreuz von Jesus betont Gott zum ersten Mal, deine Liebe zu jedem Menschen. In unserem Text von heute heißt es, dass Jesus mit seinen letzten Atemzügen ja auch das gebetet hat, als er im Sterben hing. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schaut auf die Kriegsknechte, die ihn kreuzigen. Er schaut auf die jüdische Elite, die ihn an die Römer ausgeliefert hat. Er wusste, wie die ganze Verstrickung zu diesem Moment geführt hat. Er schaut auf Pilatus, der ihn ohne einen Grund zu haben, aus einer Verstrickung heraus ausgeliefert hat zur Kreuzigung, aus politischen Überlegungen, aus dem Wunsch heraus, Ruhe zu bekommen in dieser Stadt. Das war ja im Grunde seine Aufgabe. Und Jesus schaut auf uns, als er das betet. All diese Dimensionen von Sünde, von der Gottestrennung, all diese Auswirkungen, die die Gottferne haben kann im Leben, die kommen am Kreuz auch zusammen. Persönliche Schuld zum Beispiel von einem Pilatus, der es eigentlich besser wusste. Rein rechtlich hatte er doch nichts zu sagen gegen Jesus. Aber er macht sich hier schuldig. Menschen machen sich schuldig, ohne es zu wissen. Die Kriegsknechte wussten letztlich nicht, wen sie da kreuzigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ich finde mich da ein Stück weit wieder. Nachdem ich Christ wurde, wurde mir vieles aus meiner eigenen Vergangenheit klar, wo ich später dann erkennen durfte, mit dem Blick von Jesus, das war nicht richtig in meinem Leben. Da habe ich an Gott vorbeigelebt, da habe ich Dinge gedacht und gesagt und getan, wo ich heute weiß, die können Gott nicht gefallen, die passen nicht zu Gottes Liebe. Das war falsch und ich durfte das später sehen. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da wusste ich nicht, was ich tue. Und diese Dynamiken, dass Menschen Dinge tun, ohne es zu wissen, was da wirklich dahinter steckt, das sehen wir auch in dieser Kreuzesgeschichte. Die Kriegsknechte, sie werfen ein Los um das Gewand von Jesus, ohne zu wissen, dass Gott auch genau das vorausgesagt hat. Psalm 22. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Jesaja, die Psalmen, viele andere Stellen zeigen uns, das, was am Kreuz passiert ist, das war für Gott kein Unfall. Ihm ist die Weltgeschichte hier nicht entglitten. Er war immer souverän. Es war von Anfang an so bestimmt. Die Soldaten haben aus purem Egoismus, aus menschlichen Motiven und absolut unempfindlich gegenüber jeder Pietätlosigkeit die Verurteilten auch noch entkleidet, das bisschen, was sie noch am Leib hatten, genommen, sich bereichert daran, sie ausgeplündert, um ihren kläglichen Sold da vielleicht ein bisschen aufzubessern. Manche Kleidungsstücke konnte man verteilen, das wertvolle Obergewand, das aus einem Stück gewebt war, das wollte man nicht zerreißen, da hat man das Los drüber geworfen und ein glücklicher Soldat durfte das mit nach Hause nehmen. Dann haben wir Pilatus, der lässt, wie es so Sitte war, so ein Kreuz, überm Kreuz so ein Schild anbringen mit dem Grund der Verurteilung, dass jeder, der vorbeilaufen musste dort, genau gesehen hat, warum hängen die Verurteilten dort. Und bei Jesus steht da Jesus von Nazareth, König der Juden. Aus menschlicher Sicht war das von Pilatus die allerletzte Demütigung. Die allerletzte Häme noch den Juden, das noch vor Augen zu halten, das ist doch euer König. Aus göttlicher Sicht spricht Pilatus hier eine ewige Wahrheit aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschenmenge und die Obersten der Juden stehen da und warten auf ein Wunder. Manche vielleicht etwas ironisch, manche ernsthaft. Oder sie verspotten Jesus, er soll sich doch selbst helfen. Ohne zu verstehen, dass genau dadurch, dass er sich nicht selbst hilft, dass er da bleibt am Kreuz, genau dadurch das große Wunder geschieht. Das Kreuz zeigt uns Gottes Liebe zu uns. Mit einem seiner letzten Atemzüge betet Jesus darum, dass Vergebung geschieht. Er betet für die Menschen, die ihm das Schreckliche gerade in diesem Moment antun. Und mit den letzten Worten sagt er auch nochmal ganz deutlich: Gott ist ein Vater. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein ganzes Leben lang hat er die Liebe Gottes gezeigt in Wort und Tat, hat Kranke geheilt, hatte keine Angst, Kranke, ansteckend Kranke anzufassen. Er hat Menschen versorgt mit der großzügigen Liebe Gottes, mit Essen und Trinken. Er hat Menschen zurechtgewiesen, die die Religion genutzt haben zum Schaden für andere. Er hat sich mit den kleinsten Kindern beschäftigt, sie zu sich gerufen. Er hat Tote auferweckt. John Lennon hat sich in einem seiner größten Hits, Imagine There's No Heaven, ja eine perfekte Welt vorgestellt. Und dazu gehört für ihn, Imagine There Is No Heaven. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel, wäre diese Welt dann nicht besser, ohne diese ganze Religion. Und Jesus würde dann sagen, das sind falsche Vorstellungen von Religion. Jesus zeigt uns, wie Leben mit Gott wirklich aussehen soll. Ich zeige euch, wie der Heaven, das Himmelreich, wirklich aussieht. Und was wäre das für eine Welt, wenn alle Menschen in so einer Liebe leben würden, wie Jesus es gelebt hat? Und darum würde Jesus erst sagen, imagine there is a heaven. Stell dir vor, es gibt diesen Himmel. Jesus hat die Liebe Gottes nicht nur gezeigt, er hat sie auch gepredigt und gelebt und war sich selber immer treu. Denn bis zu dem letzten Moment vor seinem Tod hat er diese Liebe nicht aufgegeben. Er ist durch und durch die große Verkörperung der Liebe Gottes, wenn er noch für die um Vergebung bittet, die ihm das gerade antun. Aus dieser Liebe hat ihn der Vater in die Welt gesandt, um Menschen zu retten. Aus dieser Liebe ist er freiwillig ans Kreuz gegangen, gegen jede Gefühlslage. Liebe heißt auch, den Willen des Vaters zu tun, der die Liebe ist. Gott ist Liebe, sagt der erste Johannesbrief. Und Jesus hat sich bis zuletzt für diese Liebe entschieden, obwohl er am Hass und der Gewalt und der Lieblosigkeit dieser Welt zugrunde ging. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz zeigt mir Gottes Gerechtigkeit. In unserem Bibeltext heißt es dann weiter, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Man liest gerne mal über solche Sätze hinweg, aber ich finde es immer wieder erschreckend, mal kurz über diesen einen Mann nachzudenken, der, obwohl er dem Tod ins Auge blickt, immer noch lästert und hämisch redet und verspottet. Und es zeigt irgendwie auf erschreckende Art und Weise, was das Leben ohne Gott, diese Perspektive ohne Gott auf Leben und Sterben, was das mit Menschen machen kann. Dass man ganz verschlossen wird irgendwann für das Wirken und das Reden Gottes. Dass er sich selbst im letzten Moment nicht klammern will an das bisschen Hoffnung, das da ja aufzuflammen scheint, wie wir es an dem anderen Mann ja sehen. Aber dieser Mann leidet an der Trennung von Gott, hat in seinem Leben vermutlich mehrfach den falschen Weg genommen. Hinrichtung am Kreuz, irgendeine Art von Kapitalverbrechen steckt da ja dahinter. Aber er sieht es nicht und schiebt irgendwie wahrscheinlich die Schuld noch auf andere und akzeptiert auch selbst in diesem Moment nicht, dass er jetzt bald vor dem Richter, vor Gott stehen wird. Er erkennt Gott auch jetzt nicht an. Dieses Gott fürchten, Gott ernst nehmen, das ist bei uns ja schon ein bisschen auch aus der Mode gekommen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und Karfreitag ist auch dafür sehr, sehr gut, uns das nochmal deutlich zu machen, dass Gott zu fürchten ist. Er ist der Richter, der uns letztlich zur Verantwortung rufen wird für unser Leben. Und Ehrfurcht ist damit nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt ja, unter anderem auch in Sprüche 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Mir ist in der Vorbereitung jetzt wieder eingefallen, so ein Gedanke, den ich früher hatte, bevor ich Christ war, da habe ich immer so gedacht, hatte ich mich öfter bei dem Gedanken ertappt, wenn man mal irgendwie doch in einer katholischen Kirche war oder so diese Vorstellung gesehen hat, daran vorbeigelaufen ist. Ich hatte mir immer mal den Gedanken im Kopf, wenn ich mal Christ werde, dann katholisch. Diesen Gedanken hatte ich damals im Kopf. Warum? Weil ich was von dieser Ehrfurcht gespürt habe, wenn ich katholische Gottesdienste oder diese katholischen, alten, pompösen Kirchengebäude gesehen habe. Diese, zum Beispiel die gotische Architektur, die unseren Blick fast zwangsläufig nach oben zieht. Und ich merke, ich muss mit diesem Blick nach oben mein Leben leben. Ich sollte Ehrfurcht haben. Das war mir immer schon intuitiv klar. Wenn es da diesen Schöpfergott gibt, Herr von Himmel und Erde, dann gehört zu diesem Glauben auch eine gesunde Portion Ehrfurcht dazu. Deswegen habe ich früher immer gedacht, wenn dann so, wenn dann so. Und manchmal geht mir in unserer modernen Art, Glaube auch zu leben, manchmal bei allen Vorteilen, bei allem Guten, auch manchmal diese Ehrfurcht ein wenig verloren. Aber die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, ist Anfang der Weisheit. Bei dem einen Mann führt fehlende Ehrfurcht vor Gott zu seiner und vor der Gerechtigkeit Gottes zu Spott und Hohn, sogar kurz vor dem eigenen Tod. Und das ist furchtbar und das ist tragisch. Und da muss man gedanklich auch bei diesem Satz, bei diesem Mann einmal innehalten. Und der andere, der erkennt, dass er falsch gelebt hat. Er erkennt Gottes Gerechtigkeit an, Gottes Autorität und dadurch seine eigene Ungerechtigkeit. Er erkennt, dass er Gott letztlich braucht. Und er erkennt, dass Gott strafen muss, wenn etwas Ungerechtes geschehen ist. Miroslav Volf, ein Theologe, der das sehr gut in Worte gefasst hat, wie der Punkt 1, die Liebe und die Gerechtigkeit so zusammenpassen, der hat die Schrecken des Bürgerkrieges auf dem Balkan selbst miterlebt und hat in einem seiner Bücher das so formuliert. Er hat gesagt, wie hat Gott auf dieses Gemetzel des Bürgerkrieges reagiert? Hat er die Täter wie ein Großvater verhätschelt, indem er sich weigerte, das Blutbad zu verurteilen, sondern die gute Seele der Täter herausstellte? War Gott nicht ausgesprochen zornig auf sie? Obwohl ich mich früher beschwerte, wie unpassend der Gedanke von Gottes Zorn war, erkannte ich nun, dass ich gegen einen Gott rebellieren müsste, der angesichts des Bösen in der Welt nicht zornig wäre. Gott ist nicht zornig trotz seiner Liebe, er ist zornig wegen seiner Liebe. Das Wort Gerechtigkeit, es ist in der Bibel nicht nur ein juristischer Begriff, das ist vor allem mal ein Beziehungsbegriff. Ich und Gott, bin ich im Reinen mit Gott? Lebe ich nach seinem Willen? Tue ich, was ihm gefällt? Erkenne ich ihn als Gott an? Gott, der die Liebe ist, der muss verurteilen, was nicht gut ist, was böse ist, was Menschen schadet. Und genauso wie es Breite, Höhe, Tiefe und Länge gibt, gibt es ja auch die moralische Dimension Gottes in dieser Welt. Unsichtbar zwar, aber genauso real. Und genauso wenig, wie ich mir jetzt, wie es vielleicht an Fasching tun könnte, so ein blau-rotes Kostüm anziehen könnte, mit einem roten Cape hinten, ein großes S auf die Brust malen könnte, eine rote Unterhose, über alles andere anziehen würde, seltsamerweise. Und dann irgendwie vom Stuttgarter Fernsehturm springen könnte, genauso wenig, wie ich das nicht tun kann, ohne Schaden zu nehmen. Genauso wenig können wir gegen Gottes Willen verstoßen, ohne Schaden zu nehmen. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wille ist da, um Leben zu ermöglichen, um Leben aufblühen zu lassen. Und wo das nicht passiert, wo Menschen Schaden erleiden, da spricht Gott Gericht. Er sagt nein. Und so spricht ja das Alte Testament viel davon, dass wo Sünde geschieht, also eine Auflehnung Gottes Willen, gegen Gottes Willen, dass da geopfert werden soll, dass es da einen Ausgleich braucht. Aber nicht nur einen Ausgleich, sondern viel, viel mehr eine Wiederherstellung, eine Wiedergutmachung. Vorsicht, altdeutsches Wort, eine Sühne. Es muss gesühnt werden. Nicht einfach wischiwaschi vergessen, sondern es muss eine tiefe Wiedergutmachung, Wiederherstellung passieren. Die Beziehung zu Gott muss wieder ins Reine kommen. Und da heißt es zum Beispiel im 3. Mose so, das Leben des Menschen, das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Gerechtigkeit Gottes bedeutet auch, Gott gibt uns Gerechtigkeit. Er sorgt dafür, dass es einen Weg wieder daraus gibt, aus dieser Trennung, aus dieser Verlorenheit. Und so setzt er im Alten Testament schon das Blut ein, um Sühnung zu erwirken. Und daran sehen wir, dass eine kaputte Gottesbeziehung einen echten, wirklich geistlichen, tiefen Wesensbruch zwischen Mensch und Gott bedeutet. Das nicht einfach nur von Gott wegzuwischen ist, Schwamm drüber. Nein. Das ist nicht einfach wieder gut zu machen. Gerade dieses viele Blut im Alten Testament zeigt uns, wie gravierend und tiefgreifend diese Trennung ist. Wie schwer diese Dimension zu überbrücken ist. Und ich denke, wir können diese Tiefe auch ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht besser, als wir erstmal denken. Und zwar, wenn wir uns unsere eigenen Beziehungen vorstellen. Wenn ich wirklich verletzt worden bin im Leben. Wenn da wirklich Streit ist, wirklich Trennung ist. Je tiefer diese Verletzungen gehen, je schwerer ist der Weg zurück. Aus meinem eigenen Herzen raus, aber auch auf den anderen zu. Da hilft es nicht zu sagen, Schwamm drüber. Das muss tiefer gehen. Je tiefer die Verletzung, desto schwerer der Neuanfang. Und ich glaube, so geht es mir oft, man hat eher das Gefühl, da braucht es ein Wunder. Da braucht es ein vollkommen neues Herz, weil ich selbst nicht ändern kann. Ein Teil von mir muss sterben, muss neu auferstehen. Und da ist das Kreuz von Jesus ein Anfang. Da zeigt sich Gottes Gerechtigkeit, wo mir von höchster Stelle vergeben ist, weil die Schuld auf Jesus am Kreuz liegt und die Strafe auf Jesus am Kreuz liegt. Das bedeutet auch, Jesus hängt dort auf Seiten der Opfer, als Mitleidender, als der, der die Verletzungen ertragen hat, sieht und versteht und der da um Vergebung bittet. Jesus hängt für dich am Kreuz. Da hast du einen Bruder, der mit dir ist, wenn du unter anderen leidest. Er hängt dort aber auch für die, die dir etwas angetan haben und bittet auch dafür um Vergebung. Er weiß, wie schwer die Verletzung auf beiden Seiten ist. Mit dem Kreuz sagt Jesus ganz klar, Verletzungen, das sind kein Pappenstiel. Sie sind echt, sie sind real, aber ich heile sie mit dem kostbaren Blut. Beide Seiten, auch der, der nicht vergibt, auch der, der selbst unter Unversöhnlichkeit leidet, auch den will Jesus am Kreuz befreien. Die Autorin Carrie Fisher, die hat es einmal sehr deutlich so auf den Punkt gebracht, in ihrem also so ein bisschen Vergebung zum Thema gemacht in einem ihrer Romane. Carrie Fisher ist besser bekannt als Prinzessin Leia in Star Wars. Sie hat aber auch später Karriere als Romanautorin gemacht. Und sie schreibt über dieses Thema, Groll ist, als würde man Gift trinken und dann darauf hoffen, dass die andere Person stirbt. Jesus möchte jeden befreien, jeden heilen, gerade die, die Verletzungen erfahren haben. Bring diese Verletzungen im Vertrauen auf ein großes Wunder im Kreuz. Denn als Christen, als Nachfolger von Jesus, die diesem Kreuz dankbar gegenüberstehen, sollen wir das auf beiden Seiten leben. Die Vergebung, die wir von Gott empfangen haben, in unserem Leben für uns selbst in Anspruch nehmen, aber auch zu unseren Mitmenschen weiterleben. Am Kreuz zeigt sich Gottes Gerechtigkeit und schließlich Gottes wunderbare große Erlösung. Ich nehme nochmal Bezug auf all diese Opfertiere, all das viele Blut, das dort vergossen wird. Und wer sich das wirklich bildlich mal vorstellt, wenn man so Kapitel wie 3. Mose und so weiter liest, dann gibt es Tage zu Zeiten der Stiftshütte und des Tempeldienstes, wo Hunderte und Tausende Tiere an einem Tag geschlachtet wurden und das Blut an den Altar gespritzt wurde, um Menschen stellvertretend zu erlösen. Aber all diese Tieropfer, die waren ja nur ein Türaufhalter für das letzte, finale und endlich ausreichende Opfer. All diese Tausende Tiere über Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte haben nicht ausgereicht, um diese schlimme Trennung zu Gott zu überwinden. Allein das Blut Jesu. Das Blut eines Lammes, das ohne Fehler war. Und alle Stränge, alle Bilder aus diesen Opferritualen aus dem Alten Testament laufen auch am Kreuz zusammen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, das große Versöhnungsfest. Da wurden zwei Böcke ausgesucht. Der eine wurde geopfert, sein Blut an den Altar gebracht und der andere wurde in die Stadt hinaus in die Wüste gejagt. Und da steckt so ein doppeltes Gleichnis drin. Zum einen, Sünde führt zum Tod. Sünde ist gegen das Leben. Sünde zerstört Leben. Zum anderen sollen wir sehen, wo Vergebung ist, da ist die Sünde fortgejagt. Die Sünde ist nicht mehr da. Die Sünde ist weg. Und bei Jesus kommen diese beiden Bilder ein Stück weit zusammen. Er stirbt für uns, er vergießt sein Blut für uns und mit ihm unsere Sünde. Aber wo wurde er gekreuzigt? Außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt. Sein Leidensweg führte ihn aus den Stadttoren hinaus nach Golgatha. Und auch dort vergießt er sein Blut. Und dieses Kreuz, das ist der Ort der Sühne, der Wiedergutmachung, so wie das Paulus später schreibt und das gleiche Wort hier benutzt für Sühnopfer, wie das Wort damals Hilasterion für den Deckel der Bundeslade, wo das Blut rangespritzt werden sollte. Er sagt, das ist jetzt der neue Ort. Jesus ist jetzt der Ort des Sühnopfers. Ihn hat Gott jetzt dazu bestimmt und wir dürfen diese Gerechtigkeit im Glauben annehmen. Wie die Schlachtopfer, die perfekt sein sollten, war Jesus der eine Gerechte, der eine perfekt in der Liebe Gottes gelebt hat, ohne Schuld, ohne Sünde. Und so ist sein Blut, sein Leben, das Einzige, das wertvoll genug ist, um dich mit Gott zu versöhnen. So wertvoll ist auch dein Leben, dass Gott seinen eigenen Sohn an diese Stelle, an diesen Ort, zu dieser Zeit gesandt hat, um für uns zu sterben. Und mir ist vor einigen Jahren in einem Buch oder war es eine Predigt, ich weiß es leider heute nicht mehr ganz genau, ein wunderbarer Gedanke untergekommen. Er hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Jesus ist nach seinem Tod begraben worden, er ist auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren. Er ist nicht mehr körperlich präsent. Er sitzt zur Rechten Gottes. Aber, und das ist der Gedanke, der mich nicht mehr loslässt, was von ihm auf dieser Erde geblieben ist, das ist das Blut, das er auf Golgatha vergossen hat. Sein Blut, wie Johannes das schreibt später, sein Blut, das uns reinigt von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diese Zusage, die durfte auch der Mann am Kreuz neben Jesus erleben. Und so heißt es am Ende unserer Stelle heute, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du einmal in deiner Königsherrschaft kommst, eines Tages, also irgendwas hat dieser Mann geahnt, irgendwie scheint er was mitzubekommen haben von dieser Messias, von dieser Königshoffnung, zumindest eine Ahnung. Vielleicht wie der Hauptmann am Kreuz, der ja auch an der Art und Weise, wie Jesus dort ganz anders als alle Verurteilten vor ihm gelitten hat, gesagt hat, das ist wirklich Gottes Sohn. Vielleicht hat der Mann das auch irgendwo geahnt oder er hat schon mal was gehört. Er wusste, da gibt es diesen Hauch von Hoffnung. Wenn du einmal wiederkommst in deiner Königsherrschaft, bitte denke an mich. Dann irgendwann am Ende aller Zeiten, bitte denke an mich. Er redet sich nicht raus, er sucht keine Entschuldigung für seine falschen Taten, er versucht es nicht irgendwie schön zu machen. Nein, er wirft sein ganzes Vertrauen, seine Hoffnung auf den König Jesus. Gedenke an mich, wenn es in der Zukunft so sein wird. Und Jesus, der sagt nicht, nein, nein, nein. Nein, mein Freund. Nicht irgendwann. Nicht eines Tages, nicht vielleicht. Heute schon. Ich verspreche es dir. Du wirst mit mir im Paradies sein. Wahrlich, ich verspreche dir. Ja, da steht das Wort Amen. Das sagen wir nach Gebeten zum Bekräftigen. So sei es, für wahr, tatsächlich, wirklich. Amen, sagt Jesus. Amen, das ist die Wahrheit. Es gilt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und so wurde dieser Mann vielleicht zum allerersten, der für uns, das für Christen so wichtige Thema der Heilsgewissheit hören und erleben durfte. Wer sein Vertrauen auf Jesus wirft, an den wird Jesus gedenken. Dem gilt dieses Wunder am Kreuz. Glaube und du wirst gerettet werden. Vertrau auf Jesus und du wirst das Paradies sehen. Jesus ist für dich gestorben. Glaube und du wirst gerettet. Nicht, weil wir so perfekt sind, sondern weil Jesus das perfekte Opfer ist, der uns erlöst. Jesus verspricht ihm, du wirst bei mir sein. Bei mir. Das ist das Wichtigste für unsere Zukunftshoffnung. Egal, wie das danach aussieht mit neuem Himmel, neuer Erde. Bei Jesus sein, darum geht es. Und weil Jesus uns am Kreuz freigekauft hat, erkauft hat, darum sind wir sein Eigentum. Darum sagt er dir und mir, du wirst bei mir sein, weil ich dich gekauft habe, weil du mir gehörst. Ich habe für dich mit meinem Blut bezahlt. Und dann steht hier das Wort, du wirst mit mir im Paradies sein. Ganz oft benutzen wir das bei der Vorstellung, wie es sein kann. Sehr oft taucht das Wort nicht in der Bibel auf, aber es wird für diesen Garten benutzt, am Anfang bei Adam und Eva, die perfekte Welt mit Gottes Gegenwart. Und es wird auch benutzt, um die neue Welt, das neue Himmelreich, die erlöste Erde, die Gegenwart Gottes, auch in der Offenbarung wieder zu beschreiben. Eine der wenigen Stellen, wo das Wort auftaucht. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und dieser Überwinder, diesen Sieg, das steht fest im Glauben an das Blut Jesus. Karfreitag, guter Freitag, Good Friday. Und ein Tag zum Weinen, zum Nachdenklichwerden. Wie stehst du vor dem Kreuz? Zweifelnd? Glaubend? Fragend? Staunend? Dankbar? Wir feiern nach dem nächsten Lied gemeinsam Abendmahl. Und ich möchte dazu einladen, es als Möglichkeit für dich wahrzunehmen. Dich zum ersten Mal oder vielleicht neu, erneut im Glauben an Jesus festzumachen oder deine Dankbarkeit zu zeigen oder dein Staunen ihm gegenüber zu zeigen. Nutz gerne das Lied, das jetzt dazwischen folgt, um dich innerlich auch schon mal darauf vorzubereiten. Mit den Gedanken aus der Predigt, mit dem Blick auf dieses Kreuz, den Blick auf das eigene Leben, dich vorzubereiten, zu kommen und dieses Mal, auch das Erinnerungsmal an sein Blut, gemeinsam einzunehmen. Oder um Jesus einfach Danke zu sagen während dem nächsten Lied für sein wunderbares Wunder am Kreuz. Ich möchte beten. Jesus, wir stehen staunend heute an Karfreitag vor diesem Wunder. Wir danken für dein wertvolles Leben, deine Treue bis in den Tod, dein wertvolles Opfer. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass diese Wahrheit unserer Erlösung immer tiefer in unsere Seelen und in unsere Herzen, in unser ganzes Leben einsinkt. Lob sei dir und Ehre. Amen.